Willkommen bei Monocle, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Mein Name ist Marco Kovic.
Und ich bin Christian Kasper.
Im März 2021 hat ein offener Brief von 78 Redaktorinnen beim Tamedia Medienkonzern für Aufsehen gesorgt. Im Brief beklagen sich die Unterzeichnerinnen, dass in den Redaktionen von Tamedia eine Ungleichbehandlung von Frauen stattfindet. Frauen werden auf verschiedene Art diskriminiert. Diesem Problem wollen wir heute auf den Grund gehen. Christian, du und ich, wir könnten sie alleine machen. Die zwei Jungs machen ein bisschen Mansplaining.
Genau, das wollen wir aber nicht. Wir freuen uns riesig, dass wir heute Besuch haben, gerade von drei Frauen, die sich mit uns zu dieser Thematik unterhalten. Zunächst Alexandra Hildmann. Sie ist Redaktorin im Ressort Kultur und Gesellschaft des Tagesanzeigers. Nicole Döbeli, sie ist Ressortleiterin Region beim Landboten und Co-Präsidentin Medienfrauen Schweiz. Die beiden sind Mitunterzeichnerinnen des offenen Briefes. Und wir freuen uns auch, Nadine Brücker dabei zu haben, Chefin vom Dienst im Nachrichtenressort der Neuen Zürcher Zeitung.
Hallo zusammen.
Hallo, schön seid ihr dabei.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander. Hallo miteinander.
Alexandra, Nicole, lasst uns zu Beginn den Ball bei euch oder zu euch spielen. Ihr habt den offenen Brief mit unterzeichnet. Fasst doch mal zusammen für die Leute, die jetzt zum ersten Mal davon hören, um was geht es in diesem Brief?
Also ich habe den Brief gerade ausgedruckt vor mir.
Ist noch lang, oder? 12 Seiten.
Der ist sehr lang. Und der erste Teil, der besteht aus unserem Anliegen, das wir einfach zusammengefasst haben, nämlich dass wir das Gefühl haben, Frauen werden ausgebremst, zurechtgewiesen oder eingeschüchtert. In Sitzungen werden sie abgeklemmt, kommen weniger zu Wort, auch ihre Vorschläge kommen weniger zum Tragen. Sie werden weniger gefördert und auch finanziell weniger gut entlöhnt für ihre Arbeit. Und zusammengefasst kann man das auch so beschreiben, dass das Betriebsklima extrem von Männern geprägt ist und von entsprechenden Verhaltensweisen. Und gegen das möchten wir uns wehren. Wir möchten uns in dem Sinne mal aussprechen, beklagen über auch Vorkommnisse, die eben vorgefallen sind. Und der zweite Teil des Briefs besteht aus Forderungen. Was fordern wir? Aber vielleicht spannender ist der dritte Teil, nämlich dort, wo wir die Beispiele schildern, also was wir im Alltag erlebt haben. Und das sind nicht mal alle. Also wir haben die einen Beispiele auch wieder entfernt, auch zum Schutz der Unterzeichnenden, weil das recht heikel ist. Jede Person wollte anonym bleiben. Wir nennen auch keine Namen, weder von Teamkollegen noch Vorgesetzten. Und ja, ich finde, und das hat man auch an den Reaktionen in den Medien gesehen, diese Beispiele haben es in sich.
Nennt doch ein paar dieser Beispiele.
Also ein Beispiel, das viel diskutiert wurde, war zum Beispiel das mit dem kleinen Schwarzen, dass das wahrscheinlich helfe, dann irgendwie an den Interviewpartner ranzukommen. Oder da im Hintergrund bei dir schreit ein Kind, habe ich das mit dir gezeugt? Das ist so ein Klassiker. Oder zum Beispiel auch eben ein Vorschlag für den Internationalen Frauentag, der abgetan wurde mit dem Argument, wir machen keinen Jubiläumsjournalismus. Dann gab es auch im Zusammenhang mit 50 Jahre Frauenstimmrecht, aber auch damals den Frauenstreik, Bemerkungen, ja, das ist jetzt ein bisschen viel von dem Thema, muss das so viel sein, zu wenig kritisch. Und oft wird auch bei Frauen, haben wir das Gefühl, verstärkt nachgefragt, ja, was ist denn der Dreh am Thema, was ist die News? Das sind ja sicher legitime Fragen, aber ich denke, oder wir denken, dass es da auch auf den Kontext und die Struktur eben rundherum doch auch ankommt.
Genau, auch die Forderungen, auf die möchten wir dann auch noch gerne vertieft eingehen. Vielleicht noch kurz, wie ist das zustande gekommen? Also wie seid ihr dazu gekommen, euch zusammenzusetzen und diesen Brief aufzusetzen? Oder gab es da noch irgendwie ein spezifischer Anlass, der, wie man so sagt, das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Oder ist da schon länger was im Gange gewesen? Könnt ihr vielleicht noch kurz oder kannst du vielleicht noch schnell dazu was sagen?
Also es ist in der Tat so, dass wir schon länger dran sind, Forderungen zu stellen. Nämlich vor dem Frauenstreik haben wir einen ganzen Katalog eingereicht, auch mit Forderungen, die wir eigentlich jetzt wieder fast in derselben Form vortragen, nicht ganz, aber das war auch kein Geheimnis, dass es da gewisse Beanstandungen in dem Sinne gibt oder gab von unserer Seite her. Und jetzt, man kann nicht sagen, dass jetzt etwas besonders Schwerwiegendes passiert ist und wir deshalb diesen Brief aufgesetzt haben, aber es sind halt immer diese kleinen Momente, wo man sich dann auch wieder irgendwie aufrafft oder motiviert fühlt, so und jetzt reicht's. Und jetzt aktuell war der Anlass, dass gerade wieder in diesem Jahr einige Frauen gekündigt haben, unter anderem, weil sie unzufrieden waren mit strukturellen Gegebenheiten und auch eben, wie ich bereits gesagt habe, im Zusammenhang mit der Berichterstattung um 50 Jahre Frauenstimmrecht, dass bei so einem historischen Ereignis dann doch wieder recht herablassende Bemerkungen auch gefallen sind und das hat dann einigen die Energie gegeben, um die Frauen sozusagen zu versammeln, eben auch über die Redaktionen hinweg. Also das ist überhaupt nicht ein Zürich-Projekt, sondern wie wir ja auch sehen, Nicole Döbel ist ja auch bei uns, die arbeitet beim Landboten. Also das ist ja auch bis Bern, Basel, da sind sehr viele Frauen dabei.
Ja, genau. Ich bin ja da etwas außerhalb des Tamedia-Zentrums in Zürich angesiedelt und meine Mitunterzeichnerinnen aus Winterthur. Wir haben uns ausgetauscht, bevor wir einige von uns diesen Brief unterschrieben haben und sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir die Forderungen darin sehr wohl unterstützen und uns auch solidarisch zeigen wollen. Gleichzeitig ist das Klima beim Landboten besser, konstruktiver. Was wir alle unterschreiben können, ist auch, dass es natürlich ein männlich geprägtes Unternehmen ist. Das sieht man, man sieht, wie die Führungspositionen besetzt sind. Das ist auch beim Landboten jetzt. Ich bin die einzige Frau in der Redaktionsleitung, nicht ganz anders. Aber männlich geprägt muss nicht unbedingt sexistisch heißen natürlich, aber erschwert es tendenziell den Frauen doch auch, sich beteiligen zu können, ja.
Zusammengefasst kann man sagen, es geht also um strukturelle Probleme und strukturelle Diskriminierung, Ungleichbehandlung, die aber nicht so weit geht, dass es direkt zum Beispiel sexuelle Übergriffe oder Missbräuche werden. Hab ich das richtig verstanden?
Also dazu können wir in dem Sinne nichts sagen, weil wir haben die Frauen nicht, also wenn es jetzt kein solches Beispiel gibt, heißt das nicht, dass das nie vorgefallen ist, aber das ist nicht der Fokus des Briefs. Deshalb, ich glaube, wir können uns eigentlich nicht äußern zu diesem Punkt.
Nadine, du hast die Angelegenheit ja von außen betrachtet. Du hast geschrieben über diesen offenen Brief. Wie hast du die Sache wahrgenommen?
Ja, genau. Ich habe darüber berichtet. Lustigerweise eigentlich auch erst viel später, erst am Montag. Der Brief kam ja am Freitag. Ich habe übers Wochenende die Reaktionen auf Social Media gesehen und darauf gewartet, dass jetzt Medien berichten, dass wir von der NZZ berichten, dass ja andere Medien das aufgreifen und es ist nicht passiert. Und ich dachte wirklich, erst dachte ich, ja gut, jetzt ist Samstag, vielleicht kommt es ein bisschen später, dann kam der Sonntag und es war immer noch nicht. Und da fand ich dann am Abend, ich mache dazu etwas und habe das mit unserer Inlandchefin Christina Neuhaus abgesprochen und sie fand, ja klar, thematisiere das. Und das habe ich dann gemacht und die Reaktionen waren ganz klar aufgeteilt. Ich habe von ganz vielen Frauen aus der Redaktion gehört, super, dass du das machst. Wir haben alle schon lange darauf gewartet, dass irgendwer berichtet. Das war die eine Seite und die andere Seite war sehr, sehr ruhig. Es waren wirklich sehr wenig. Und das finde ich interessant, also dass sehr viele Frauen sich angesprochen gefühlt haben und sich gefreut haben, dass jetzt doch auch aus unserer Redaktion etwas zu diesem Brief kommt. Ich selber muss sagen, dass ich also sexistische Äußerungen oder Kommentare, so wie sie im Anhang dieses Briefes stehen, habe ich zum großen Glück selber nie erlebt, auch nicht miterlebt. Ich finde es aber unter aller Sau, wenn man das so sagen darf. Ich finde aber, und das ist auch, was ja Nicole gesagt hat, dass es etwas ist, was sie in ihrer Redaktion so nicht unbedingt erlebt, was sie aber trotzdem halt ganz klar als falsch deklarieren und bekämpfen möchte. Und ich denke, das ist der wichtigste Punkt. Und das habe ich auch im Austausch jetzt mit meinen Redaktionskolleginnen so empfunden, dass wir sagen, selbst wenn wir nicht direkt betroffen sind oder wenn wir das nicht so erlebt haben, teilweise ist es wahnsinnig wichtig, sich hinzustellen und zu sagen, das ist falsch, es darf nicht passieren und wenn es passiert, muss dagegen angekämpft werden.
Gibt es bald auch einen offenen Brief von NZZ-Redaktorinnen?
Denke nicht, vorerst.
Die Reaktionen sind ja mit der Zeit dann unterschiedlich ausgefallen. Es gab viele Bekundungen von Solidarität, wie du auch beschrieben hast, aber mittlerweile auch in den Medien Artikel, Kommentare, die das Ganze, ich sage mal, ein bisschen kritisieren. Zum Beispiel auch bei dir, Nadine, in deinem Haus. Lucien Scherer hat ja in der NZZ gemeint, dass das Problem nicht Sexismus sei, sondern ein schlechtes Betriebsklima. Was sagst du dazu oder was sagt ihr alle dazu?
Ja, also was ich denke, was er da übersieht, ist, dass das eine mit dem anderen eben eng zusammenhängt. Ich glaube, das ist etwas, was thematisiert werden muss. Es ist nicht immer nur ausschließlich Sexismus. Es kann auch Mobbing sein. Es kann um ganz viele verschiedene Thematiken gehen, die halt einfach zusammenhängen. Und das so klar trennen zu wollen, ist, denke ich, ein Versuch zu schützen, was man sich gewohnt ist.
Ich möchte mich dem gerne anschließen. Also ich bin sehr logischerweise für ausgewogene und kritische Berichterstattung, aber für mich ist dieser Artikel ein Beispiel, das einen Unterton transportiert, das in diesem Fall absolut verheerend ist, nämlich der, dass man den Frauen nicht glaubt. Man kann Dinge kritisch hinterfragen, das steht wirklich außer Frage, gerade bei unserem Job. Aber ich kann auch bestätigen, dass wir teilweise Antworten gegeben haben, die nicht so abgedruckt wurden, sondern sogar noch das Gegenteil mehr oder weniger behauptet wurde. Und das kann ich einfach absolut nicht unterstützen. Zum Beispiel die Unterstellung, dass das irgendwie ein Bern- und Basel-Problem ist. Die einen Beispiele aus Zürich, die stammen von mir persönlich. Und wenn man mir abspricht, dass ich das erlebt habe, dann, also das geht einfach nicht. Und auch anderen Kolleginnen.
Ja, es hat und etwas Bevormundendes auf eine komische Art.
Ja, und natürlich kann man darüber diskutieren, ja, was ist jetzt Sexismus? Aber wenn halt dann wieder von außen jemand kommt und sagt, ich erkläre euch jetzt mal, was Sexismus ist und ich entscheide für euch, das ist hier nicht der Fall, weil bei euch, wo ich nicht arbeite, das Betriebsklima das Problem ist. Und also ich stimme Nadine absolut zu. Ich verstehe nicht, wieso das Leute Macht und Sexismus oder Betriebsklima und Sexismus partout trennen wollen. Man kann das gesondert betrachten, aber das hängt meines Erachtens sehr, sehr stark zusammen.
Ich finde auch, dass da kommen zwei Aspekte für mich rein. Zum einen Betriebsklima bei der Tamedia. Also es gibt ja diverse andere Medienhäuser, die zumindest sehr ähnliche Diskussionen führen. Also ich glaube, man kann da wirklich auch mit Fug und Recht behaupten, das ist eben nicht nur ein Tamedia-Betriebsklima-Problem. Und wenn man sagt Betriebsklima, ja gut, wo entsteht dann das Betriebsklima? Also wer legt denn da die Grundlagen, die Basis dafür? Sind das vielleicht die Chefs, die mehrheitlich männlich sind? Oder müssen wir vielleicht auch eben darüber diskutieren, dass ein Betriebsklima demokratischer aufgebaut werden sollte, diverser.
Ein wichtiger Aspekt, den du damit ansprichst, ist auch die Frage, wie sieht es außerhalb von Tamedia aus? Der Anlass für die Diskussion heute ist eben der offene Brief in Tamedia, aber es gibt ja noch andere Medienhäuser in der Schweiz und die Diskussion zieht jetzt langsam weitere Kreise. Es gab zum Beispiel, ich sage mal, Enthüllungen beim Schweizer Fernsehen in der Westschweiz, im Tessin, danach eine Debatte über die Deutschschweiz. Ist das, was jetzt bei Tamedia passiert, symptomatisch für die gesamte Schweizer Medienbranche?
Ich kann das vielleicht aus der Perspektive schnell erörtern des Frauenstreiks, weil im Vorfeld haben wir uns ja zusammengeschlossen zum Medienfrauenstreik und wir haben uns dort absolut medienübergreifend getroffen, verabredet mit Frauen, uns ausgetauscht und man hat gesehen, dass schweizweit Frauen in den Medien dieselben Erfahrungen teilen. Und das ist mir sehr eingefahren. Das hat mir einerseits sehr geholfen, meine eigenen Erfahrungen und Eindrücke einzuordnen. Aber man sieht halt auch, dass das eben, also wie er sagt, das ist kein Tamedia-Problem. Das gibt es auch in anderen Häusern, selbstverständlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Und von Sexismus können übrigens auch Männer betroffen sein. Also das möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen. Mhm. Aber das sieht man wirklich auch, sei das bei irgendwie Investigativ-Magazinen oder beim SRF von mir aus oder bei Tamedia oder bei Blick. Also überall machen Frauen ähnliche Erfahrungen. Und ich denke, es ist gut, dass wieder mal darüber gesprochen wird.
Olivia Kühni hat ja in der Republik die These vertreten, dass es eigentlich so mit einer Art Produktionskultur zusammenhängt. Und zwar, sie schreibt dann auch, viele etablierte Verlage sind ihrer Natur nach Inseratehändler. Kein Wunder also, geht es in manchen Redaktionen zu und her wie auf einer All-Male-Vertreterkonferenz oder an einem Handelsdesk von 1988. Also, dass man halt eben auf Page-Impressions schielt. Das heißt aber wie an einer Art Börse. Das sei halt so ein Betriebsklima. Also sie möchte es, denke ich, nicht kleinreden durch das. Aber das wäre jetzt so eine mögliche These, dass es eben darum geht, dass man halt eben sehr stark ökonomisch geprägt ist. Das wäre ein strukturelles Argument. Du hast jetzt gesagt, auch eben bei Recherchedesks und so. Also du würdest das in dem Fall eher nicht unterschreiben. Du würdest sagen, das ist ein globaleres Problem, als es geht jetzt darum, dass man sehr stark eben ökonomisch getrieben ist in einer Redaktion.
Ich denke, das ist wie, eben das ist auch wieder so ein Konnex. Ich meine, wenn man ein Thema verkaufen muss oder präsentieren muss, wie macht man das? Was ist das für ein Gremium? Wer schlägt das Thema vor? Wer schlägt es wem vor? Wer spricht wie laut, wie lange, mit welcher Vehemenz, wer fällt wem ins Wort? Und da sind wir dann sehr schnell wieder bei auch wissenschaftlich belegbaren Kommunikationskulturen, die dann entweder männlich oder weiblich, wenn man das so binär dann aufteilen möchte, geprägt sind. Und ich denke, das muss man auch in diesem Zusammenhang sehen. Und es gibt halt bestimmte Charakteristiken, von denen man weiß, dass sie eher bei Führungspersönlichkeiten in dem Sinne vorkommen oder dass die Personen mit diesen Charakteristiken es eher in Führungspositionen schaffen. Und das sind halt eher Männer. Und es gibt dann auch den Vorwurf, dass Frauen ähnlich werden müssen wie Männer, um dorthin zu kommen, was ich absolut absurd finde. Aber ich denke, das kann man sehr gut dann mit einem Bazar vergleichen. Wer setzt sich dann durch? Welches Thema kommt aufs Tapet und welches dann halt vielleicht nicht?
Dann eine kleine Zwischenbemerkung. Ich finde bei den Beispielen auch im offenen Brief interessant, dass man offenbar gewisse Themen abklemmt, weil es heißt, die generieren zu wenig Klicks, sind in Anführungszeichen Frauenthemen. Aber das Lustige ist ja, dass man das Publikum ja irgendwie auf etwas konditioniert, wenn man ihnen nur immer das Gleiche auftischt.
Ja, ich glaube, das sind zwei Punkte ganz wichtig. Einerseits zur Wirtschaftlichkeit. Der Markt der Leserinnen, die auch bereit sind zu bezahlen für Inhalte, der wächst. Sprich, wenn man sich diesen Markt erschließen will, dann muss man dieses Zielpublikum halt auch mit Themen bedienen, die genau dieses Publikum interessieren. Also entsprechend das Argument, dass nur Klickzahlen quasi entscheidend sind, welche Themen man bedient und dass entsprechend diese Frauenthemen in Anführungs- und Schlusszeichen eben nicht bedient werden, ist meiner Meinung nach nicht valide. Also das ist so der eine Punkt, den ich wahnsinnig wichtig finde. Und der andere Punkt ist halt auch, dass dieses Agenda-Setting, von dem wir ja vorhin auch ganz kurz gesprochen haben, also das, was wird wie überhaupt berichtet, ist halt etwas, was diese ganze Strukturen über die Medienlandschaft hinausträgt. Also was wir in unseren Blättern, auf unseren Plattformen berichten, das hilft mit, die gesellschaftliche Struktur zu formen. Und dadurch haben wir in der Medienbranche meiner Meinung nach eine sehr, sehr große Verantwortung. Das heißt, wir dürfen nicht nur profitieren davon, dass die Strukturen sich langsam wandeln. Wir müssen eigentlich Vorreiter sein.
Ja, das ist ja eigentlich auch absurd, weil die meisten großen Medienhäuser nehmen sich das ja auch explizit vor, dass sie mehr Leserinnen, junge Leserinnen gewinnen wollen. Gleichzeitig haben es Themen, die diese Zielgruppe ansprechen würden, tendenziell schwerer gehört zu werden an den Sitzungen oder überhaupt Eingang in die Blätter und Medien zu finden. Mir kommt dann immer Invisible Women in den Sinn. Das Buch, das sich mit der männlich geplanten Welt beschäftigt. Und ich glaube, die Medien sind da halt wirklich Teil des Kreislaufs. Zum einen, weil wir die Welt eben so aufnehmen aus der männlich geplanten Sicht und sie dann aber so auch wiedergeben und widerspiegeln und diesen Kreislauf eben nicht unterbrechen.
Also was mir hier auch gerade in den Sinn kommt, ich meine, wir sprechen jetzt hier über das Sexismus-Thema oder wie man eben dieses Ungleichgewicht durchbrechen könnte, aber da kommen ja schnell auch noch sehr viele andere Faktoren ins Spiel. Ich meine, unsere Redaktionen sind vornehmlich auch einfach weiß. Und mein Eindruck ist, dass die Medienlandschaft da zum Beispiel jetzt meinem persönlichen Umfeld, also das wird überhaupt nicht abgebildet. Weder die Hintergründe, die diese Personen um mich herum mittragen, noch die Erfahrungen, die sie machen, die Perspektiven. Und ich denke, dass man das Thema dann hoffentlich auch weiterdrehen kann. Also ich denke, das ist ja bereits auch ein bisschen passiert mit Black Lives Matter zum Beispiel. Mhm. Aber ich denke, das ist auch wieder so ein Ansatzpunkt, wo man das vielleicht wieder aufgreifen könnte.
In einer idealen Welt wäre das natürlich nicht nötig. Dann wären wir unabhängig von unserer eigenen Lebenswelt analytisch rational genug, um die Gesellschaft so abzubilden, wie sie ist in der Berichterstattung. Aber faktisch weiß man halt, Diversität, auch kognitive Diversität, bildet dann ein breiteres Spektrum der gesellschaftlichen Realität ab.
Genau, und das reproduziert sich, genau, was du vorhin auch gesagt hast, also klassisch Cultural Studies Ansatz, sagt er, klar, wie wir die Welt auch sehen, das prägt auch die Welt, wie sie dann auch ist. Also das ist schon entscheidend und ich glaube auch, dass hier ja vielleicht da manchmal dieser Zusammenhang auch zu wenig gemacht wird. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, Marco, denke ich auch, dass man hängt halt doch wirklich auch noch ein bisschen diesem Objektivismus-Ideal nach, dass es vermutlich einfach so nicht gibt. Und mit dem wischt man dann auch oft solche Forderungen ein bisschen vom Tisch. Es kommt gar nicht darauf an, ob jemand weiß oder eben nicht weiß ist oder Frau oder Mann. Man muss einfach objektiv berichten. Das ist entscheidend. Aber ich glaube auch, dass das eben irgendwie zu kurz greift. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, genau.
Wenn ich jetzt für einen Moment den Advocatus Diaboli spiele, dann kann ich sagen, okay, ich sehe eure Bedenken, das ist so, es gibt die Probleme, die sind nicht nur anekdotisch, sondern strukturell, aber es wird ja besser mit der Zeit. Denn Frauen geht es immer besser in der Gesellschaft, wir müssen jetzt nicht ein neues Fass aufmachen, die Situation wird sich von alleine lösen. Was sagt ihr dazu?
Also die letzten Jahrzehnte zeigen, nein, die Situation löst sich eben nicht von alleine. Also wir haben wirklich leider den Beweis bereits erbracht, dass man etwas anstoßen muss, um Veränderungen zu erzielen.
Was sind denn die Dinge, die man konkret anstoßen muss? Welche Maßnahmen seht ihr als zielführend?
Also meiner Meinung nach, wenn wir von strukturellem Sexismus oder struktureller Diskriminierung sprechen, dann brauchen wir Anlaufstellen, die genau dafür da sind und die halt auch außerhalb von Redaktionen stehen. Sprich, wir brauchen HR-Abteilungen, die sensibilisiert sind, und die tatsächlich auch proaktiv etwas verändern und nicht erst, wenn es von zahlreichen Betroffenen, sei das nun Frauen oder Männer, angestoßen wird. Und ich denke, da kann noch ganz, ganz viel passieren, meiner Erfahrung nach. Und dazu kommt natürlich auch, dass man als Person in der Medienwelt selbst eine große Verantwortung trägt. Also wenn ich zum Beispiel in einer Sitzung das Gefühl habe, ich oder jemand anderes wird übergangen, dann sage ich halt einfach, Person X, wolltest du da nicht auch noch etwas dazu sagen? Oder ich sage, genau das hat sie vorhin gesagt. Wieso sind wir da nicht darauf eingestiegen? Mhm. Ich denke, das ist wahnsinnig wichtig. Und es ist immer einfacher für jemand anderen Partei zu ergreifen als für sich selbst. Mhm. Und deswegen möchte ich da so den Finger darauf legen, dass man das tut, in der Situation drehen, immer und immer und immer wieder, auch wenn es anstrengend ist. Und auch wenn man denkt, es sollte jetzt dann endlich mal genügen. Das tut es eben nicht.
Ich glaube, das Fiese an diesen Strukturen ist halt auch, dass ganz viel sehr subtil abläuft. Und natürlich hat man zwischendurch eindeutige Vorfälle, die man dann auch melden kann. Aber ganz oft habe ich auch das Gefühl, schaut man so zurück auf die letzten 5 Jahre und stellt dann fest, hey, Moment, warum sind jetzt da wieder überall nur Männerchefen geworden? Obwohl man im einzelnen Fall vielleicht war das total begründet, dass jetzt da der Kollege befördert worden ist. Und darum, glaube ich, ist es eben auch sehr wichtig, dass man zum einen Transparenz schafft, dass man Stellen öffentlich ausschreibt, dass man sich aber auch verbindliche Vorgaben macht, das Unternehmen diverser gestalten möchte und sich das vornimmt, eben auch vielleicht mit einer Quote oder zumindest mit eben verbindlichen Vorgaben, wo man sich rechtfertigen muss.
Noch etwas zum Stichwort Seilschaften. Ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, weil gerade Schlüsselpositionen meistens an Leute vergeben werden, die man bereits kennt, mit denen man bereits Erfahrungen gemacht hat oder die einem empfohlen worden sind. Und diese Männerseilschaften sind wahnsinnig stark. Und es braucht einerseits genauso starke Frauenseilschaften, es braucht aber auch einfach Menschenseilschaften. Also es braucht auch eine Durchmischung, das ist wahnsinnig wichtig. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass mit den neuen Generationen Journalistinnen und Journalisten, die jetzt zu arbeiten beginnen, dass sich das auch dadurch verändern wird, weil es halt auch ein Altersunterschied ist oder eine, ja, weil da auch Differenzen entstehen. Aber diese Seilschaften sind ganz wichtig und es gibt ein Beispiel, das ich erlebt habe vor einigen Jahren. Da ging es um eine Fußballmannschaft, ein Redaktionsfußballteam. Und da wurde eine Mail verschickt an einen Teil der Redaktion, nämlich an die Männer. Und es ging dann halt irgendwie, hey Jungs, hättet ihr Lust, da und da mitzumachen? Die Frauen wurden nicht einmal angefragt. Und ich habe das dann mitbekommen und dort den Finger draufgelegt und die Antwort war, ja, das interessiert euch ja eh nicht. Ich fand dann, hey, auch wenn Fußball jetzt vielleicht nicht mein Lieblingssport, es gibt keinen Sport, den ich mag, da ist Fußball keine Ausnahme. Der Punkt ist, man lernt da Leute kennen, man trifft sich in einem anderen Umfeld. Es ist wahnsinnig wichtig, dass da alle die Chance haben, mitzumachen. Ob sie es dann tun, ist etwas anderes. Aber der Punkt ist, sie müssen diese Tür aufstoßen können. Ich denke, das ist ganz wichtig. Deswegen, Nicole, dass du gesagt hast, Seilschaften, oder, ja, das ist ein Riesenpunkt. Und wenn wir mehr Transparenz schaffen, sei das bei den Anstellungen, bei den Beförderungen, aber halt auch beim Lohn, dann gelingt es uns vielleicht, diese Seilschaften und die Barrieren, die sie schaffen, die Außengrenzen, die sie schaffen, zu durchbrechen.
Ich kann mich dem nur anschließen. Ganz kurz, ich denke auch, dass dazu auch gehört, dass man bereit ist, jüngere Frauen auch zu fördern. Also man kann nicht einfach sagen, wir hätten gern mehr Frauen und dann nachher sagen, ja, ich habe keine gefunden. Also man muss dann halt vielleicht auch bereit sein, um ja halt ein Risiko vielleicht einzugehen und zu investieren, jemanden aufzubauen, frühzeitig vorzusondieren, okay, wer käme da in Frage, und nicht dann ja halt sagen, ja, es hat halt wieder nicht geklappt.
Das finde ich auch ein interessantes Argument, nur noch kurz, dass wir haben halt niemand gefunden, das kommt ja dann ab und zu, ja, das, es gibt sie nicht. Also das ist einfach ein Witz, oder es gibt sie nicht. Ich glaube auch, das eine ist klar, ohne Förderung, natürlich, man muss Erfahrungen sammeln können, das sehe ich auch so, aber es gibt die schon. Man will die vielleicht einfach nicht finden, oder? Also das, ja, das finde ich ein bisschen Witz.
Ja, was ich mir jetzt noch bei den jungen Frauen gerade eingefallen ist, ist natürlich die Familienplanung. Und das sieht man ja auch, das ist nicht nur medienbranchenspezifisch, sondern eigentlich, das zieht sich ja durch alle Branchen, dass sobald Frauen Mütter werden, nehmen ihre Karrierechancen drastisch ab. Und Journalismus ist nun mal ein sehr stressiger Job, meistens mit unregelmäßigen Arbeitszeiten. Und dass, wenn man sagt, man will da mehr Frauen in Führungspositionen, man will die Frauen in den Unternehmen halten, dann muss das mit einbezogen werden. Und genauso natürlich die jungen Väter. Also man spricht dann immer nur davon, dass ja die jungen Mütter, ja, die sind ja jetzt mehr belastet, die sind jetzt zusätzlich belastet, denen kann man nicht mehr so viel Arbeit aufhalsen. Man meint es vielleicht sogar gut, aber das sind dann auch die Personen, die, wenn eben auf subtile Art und Weise Funktionen oder Stellen vergeben werden, dann stehen die sicher nicht zu oberst auf der Liste. Und da muss man schon auch aufpassen, dass einem da nicht ein ganzes Segment an Arbeitnehmerinnen wegbricht, einfach weil man sie übersieht.
Ja, und sie stehen nicht nur dann nicht zu oberst auf der Liste, diese jungen Frauen, wenn es darum geht, eine Position zu vergeben, sondern sie stehen eben auch nicht zu oberst auf der Liste, wenn es darum geht, für eine bestimmte Position jemanden zu fördern. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man davon ausgeht, dass diese Frauen ja sowieso früher oder später nicht mehr oder nicht mehr so sehr involviert sein werden. Und das ist etwas, was ja ganz bestimmt über die Medienbranche ausgeht.
Zum Abschluss noch eine Frage, die vielleicht plakativ ist, vielleicht nicht einfach zu beantworten, ich stelle sie aber trotzdem. Was können wir denn als Medienrezipientinnen und Rezipienten, als das Publikum tun, damit die Lage sich verbessert? Können wir überhaupt etwas tun?
Lest jene Artikel, die genau diese Themen behandeln und klickt die anderen nicht an. Best kleine Links gibt. Nein, doof, schneidet das raus. Aber Hauptpunkt, lest Artikel, die genau diese Themen behandeln. Das ist wahnsinnig wichtig. Unterstützt Medien, die sich zum Ziel setzen, solche Themen sichtbar zu machen, solche Geschichten zu erzählen.
Ja, lest ja, Kommentare von Frauen. Ja. Lest alles, was Frauen genau schreiben. Weil wir haben jetzt gehört, ja, ich bestelle jetzt sofort mein Tagi-Abo ab. Ich meine, kann ich verstehen, diese Reaktion, aber ich würde den Leuten gerne sagen, tut das nicht, sondern lest unsere Artikel über sogenannte Frauenthemen, über weibliche Kulturschaffende, Regisseurinnen, Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen, Interviews mit Expertinnen, Kommentare von uns Frauen, lest das, unterstützt das, teilt das, folgt uns, empfiehlt andere Artikel von Frauen. Ich denke, da kann man viel machen, weil so macht man Journalistinnen sichtbar und die Frauen, über die sie schreiben.
Kommt dazu, dass das natürlich auch ein Teil einer größeren Problematik ist, dass ja, ich meine, letztlich Diskriminierung eben, das haben wir jetzt ein paar Mal angesprochen auch, das ist, betrifft nicht nur die Medienbranche, es betrifft ganz grundsätzlich gesellschaftliche Strukturen und genau auch hier denke ich eben das, aber das ist dann wieder auch nicht zuletzt eine Aufgabe der Journalistinnen und Journalisten, genau auch das transparent zu machen, auch das müssen wir als Rezipienten eben dann auch honorieren und genau diese Beiträge auch lesen, anklicken, weil ich glaube, es letztlich ist es wirklich ein großes Feld, das ist eine riesige Aufgabe, hier etwas zu machen. Das hat vermutlich auch viel mit Ökonomie letztlich zu tun. Wir haben es eben auch gehört, jetzt ja, Familienplanung, das große Wort ist dann Flexibilität oder man muss, oder? Das ist ja bei uns so wichtig. Eigentlich hätten wir gewisse Möglichkeiten, aber letztlich heißt es nicht genau, eben, Frauen sind eben nicht so flexibel, weil ja, da kommen halt die Kinder und so. Aber wieso, das hast du auch schon gesagt, weshalb sind es dann eben die Frauen? Und hier, glaube ich, muss in unseren Köpfen noch sehr, sehr viel passieren. Und das kann nur passieren, wenn das auch thematisiert wird, weil eben auch das, was wir in den Medien lesen, das sind Reproduktionen der gesellschaftlichen Strukturen. Und darum, ja, es gibt noch viel zu tun. Das ist, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja, aber ich denke, solange es so mutige Journalistinnen gibt wie Alexandra oder Nicole und die restlichen 76 Frauen von Tamedia, sind wir auf dem richtigen Weg. Danke. Weil genau danke euch. Dieser Brief ist nämlich nicht ein Zeichen dafür, dass alles schief läuft, sondern ein Zeichen dafür, dass jetzt junge, mutige Frauen da sind, die den Finger auf die Probleme halten können und bereit sind, Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Und das ist wichtig.
Ja, das möchte ich auch noch betonen. Also wir sind nicht irgendwie Widersacherinnen und irgendwie einfach ein Mob wütender Frauen. Also das ist ja auch ein Angebot für einen Dialog und wir bieten ja auch unsere Erfahrungen an, um dann irgendwas zu verbessern. Für eben hoffentlich für viele mehr. Also mittlerweile sind es über 100 Frauen, die unterschrieben haben. Da wurden noch Unterschriften nachgereicht. Und eben, wenn ich höre, Nadine, bei dir, dass auch unter Kolleginnen dann diskutiert wird, dann freut mich das sehr, weil ich glaube, das ist sehr gut. Und ich glaube, diese Solidarität ist sehr wichtig und gibt allen Beteiligten auch viel Energie.
Sehr, ja.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Alexandra, Nicole, Nadine, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Wenn ihr auch in Zukunft am Thema der Frauendiskriminierung in der Medienbranche dranbleiben möchtet, dann abonniert das Monokel, wo wir, die zwei Herren, euch die Welt erklären.
Und wie immer, wenn ihr Feedback habt oder Fragen zur heutigen Folge, schreibt uns eine Mail an kontakt@dasmonokel.xyz.
Erreichbar sind wir auch auf Social Media, auf Facebook, Twitter oder LinkedIn.
Eine Liste der Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr auf unserer Homepage www.dasmonokel.xyz unter Infos.
Wir brauchen eure Unterstützung. Ohne euch läuft nichts. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts hören, abonnieren und vor allem bewerten. 5 Sterne, sieht schön aus, hilft uns weiter.
Oder ihr könnt uns direkt mit einer Spende unter die Arme greifen, das auf patreon.com/dasmonokel.
Pecunia non olet, das wissen wir.
Die heutige Folge erscheint in Partnerschaft mit der Medienwoche, einem digitalen Magazin über Journalismus und Kommunikation.
Vielen, vielen Dank fürs Reinhören.
Hoffentlich bis zum nächsten Mal.